Ja, ihr Lieben, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite aus an euch hier im Saal und auch an den Endgeräten. Heute geht es also um den, der die Zukunft in seiner Hand hält. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr so das Zeitgeschehen verfolgt, gerade so in den letzten 3-4 Jahren, dann hat man irgendwie schon so den Eindruck, dass unsere Welt immer unberechenbarer geworden ist. Früher war das zum Beispiel so, da waren Krisen und so Krisenherde, die waren ganz, ganz weit weg. Ja, die waren in Afghanistan und die waren irgendwo in Afrika und was weiß ich wo. Und in den letzten Jahren haben wir gemerkt, irgendwie kommen zum Beispiel alleine durch Terroranschläge, kommt das Geschehen irgendwie vor unsere Haustür. Ja, in Paris, in Nizza, in Brüssel, in Berlin sind Terroranschläge verübt worden. Und du weißt heute nicht, wenn du mit der Bahn und mit dem Bus fährst, ob da vielleicht jemand sitzt, der plötzlich aufsteht und irgendwie sein Messer oder irgendeine andere Waffe zieht. Man merkt, dass die Beziehungen zwischen Staaten irgendwie immer problematischer werden. Ja, vor 2 Jahren begann der Ukraine-Krieg. Dann gibt's ja seitdem irgendwie so ein ständiges Säbelrasseln zwischen Russland und der NATO. Du weißt nicht, was passiert in Taiwan. Was passiert im Nahen Osten? Wird sich das Ganze zum Flächenbrand entwickeln? Und irgendwie, viele Leute haben schon Sorgen und Angst. Ich habe hier mal so 2 Zeitungsartikel mitgebracht. Die sind beide aus dem März vorletzten Jahres, nachdem im Februar 2022 der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Ein Artikel überschrieben, Generation Zukunftsangst? Fragezeichen. Klima, Corona, Krieg, wie sich unser Lebensgefühl verändert. Und dann wird hier zitiert aus einem Buch einer Berliner Schriftstellerin mit Namen Nora Bosson. Das heißt, die Geschmeidigen, meine Generation und der neue Ernst des Lebens. Und sie schreibt, meine Generation wuchs auf in einem Europa, das sich des Friedens überwiegend sicher war. Und dann schreibt sie weiter, die Kriegsaggression Russlands, eine Atommacht und Vetomacht im UN-Sicherheitsrat, hat aber eine bislang nicht dagewesene Dimension der Bedrohung. Die vermeintliche Sicherheit, die unser Leben bisher, zumindest in Deutschland, gekennzeichnet hat, ist in Frage gestellt. Ein anderer Artikel, überschrieben mit Es hört einfach nicht auf. Rheingold-Institut untersucht Stimmungslage. Bürger wegen Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg in Schockstarre. Hier wird eine Psychologin mit Namen Birgit Lange-Bartels studiert, die an dieser Studie mitgearbeitet hat, und sie sagt, als die Nachricht vom Krieg kam, waren die Menschen wie in Schockstarre. Der Krieg fiel auf den Boden, den die Pandemie bereitet hat. In der Pandemie haben sich die Leute in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. Durch die Kriegsangst wird es jetzt auch dort bedrohlich. Also das ist etwas, wie Menschen über diese Situation, in der wir leben, denken. Und die Frage ist tatsächlich, worauf läuft das alles hinaus? Oder auch, wo geht unsere Welt hin? Und wir werden uns heute Abend mit einer entscheidenden Fragestellung beschäftigen und versuchen, eine Antwort darauf zu suchen, nämlich die Frage, wer hält das Schicksal der Welt in der Hand? Ist er es? Eher nicht, denke ich. Ist er es? Vielleicht auch nicht. Ja, dieser hat schon ein bisschen mehr Potenzial. Da gibt es aber manche, die hätten das Schicksal sehr gerne in ihrer Hand. Das sind zum Beispiel diese. Und wir werden heute darüber sprechen. Ja, wer ist es wirklich, der das Schicksal dieser Welt in seiner Hand hält? Und wir werden der Frage nachgehen, was bedeutet die Zukunft auch für uns? Was bedeutet die Zukunft für dich, der du vielleicht gerade in deiner Ausbildung bist? Ja? Und du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Du wünschst dir ein erfolgreiches, ein friedliches Leben wie die Generationen vor dir. Aber ob das so kommen wird, wer weiß das? Was bedeutet der weitere Verlauf der Weltgeschichte für dich, der du so mitten im Leben stehst? Ja, vielleicht 40, 50 Jahre alt bist, hast Familie, hast vielleicht ein Haus oder eine Wohnung, hast einen guten Job und du wünschst dir eigentlich, dass es irgendwie immer so weitergeht. Aber wird das so sein? Und einige von euch, die haben den großen Teil ihres Lebens schon hinter sich. Ja, und eigentlich wünschst du dir ja im Alter so ein ruhiges Leben, bis der Herr wiederkommt oder bis er dich heimholt zu sich in den Himmel. Aber ob das so sein wird? Nun, ich denke, solche Fragen haben sich auch die Christen gestellt, die Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus in den Gemeinden in Kleinasien waren, an die der alte Apostel Johannes in seinem hohen Alter ein Buch schreibt, nämlich die Offenbarung. Ein Buch, wozu Gott selber ihn oder der Herr selber ihn beauftragt. Und die Christen in diesen Gemeinden, die waren auch in keiner leichten Situation. Die lebten unter der Herrschaft des römischen Kaisers Domitian. Und Domitian war einer der beiden Kaiser, die sich zu Lebzeiten schon als Gott anbeten ließen. Domitian war ein recht brutaler Kaiser, der auch die Christen und alle Andersdenkenden brutal verfolgen ließ. Johannes selber hat den Druck an seinem eigenen Leib erfahren. Er wurde verbannt nach Patmos und er lebt jetzt in der Verbannung auf Patmos, dass der Herr zu ihm redet. Und dass der Herr ihm einen Blick gibt, der ihm die wahren Realitäten zeigt, nämlich einen Blick in den Himmel. Und er bekommt einen Blick, der Mut macht. Einen Blick, der Hoffnung gibt für die Zukunft, auch in einer ganz gottfeindlichen und turbulenten Welt. Und ich möchte mit euch heute Abend so eine Art Bibelarbeit eigentlich machen, über diesen Text aus Offenbarung 5, Vers 1 bis 7. Das ist ein Text, den wir wahrscheinlich schon unendlich oft gelesen haben. Und wir wollen trotzdem versuchen, ihn gemeinsam zu erarbeiten und anhand dieses Textes eine Antwort auf diese Frage zu finden, wer hält das Schicksal der Welt in seiner Hand? Ich lese den Text, ich fange aber etwas vorher an, nämlich in Offenbarung 1, Vers 7 zunächst einmal. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er, Jesus Christus, kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Johannes bekommt also eine Einladung, komm hier herauf in den Himmel. In welcher Form das war, ob das in einer Vision war, ob das in einem Traum war, ob er vielleicht sogar leibhaftig in den Himmel konnte, das wird hier nicht so genau gesagt. Und dann lesen wir Kapitel 5 weiter, ab Vers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Das ist jetzt etwas, was Johannes dort im Himmel sieht. Er sieht also ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte, dies sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Wir werden jetzt uns diesen Text ansehen in 6 Schritten. Ja, mit 6 Schritten werden wir durch diesen Text gehen und ich beginne mit einem ersten Schritt, das geheimnisvolle Buch. Ja, Vers 1, ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Johannes sieht also im Himmel ein Buch. Und da fragt man sich ja zunächst mal, das ist jetzt nicht wirklich so was Besonderes. Was ist an einem Buch schon so Besonderes? Und wahrscheinlich habt ihr alle zu Hause irgendwie in euren Bücherregalen eine Hülle und Fülle von Büchern stehen. Aber dieses Buch hier ist schon ein sehr besonderes Buch. Und schauen wir uns mal an, wie dieses Buch beschrieben wird. Zunächst mal der Ort, wo dieses Buch ist. Das Buch ist im Himmel. Die Bücher, die wir haben, sind hier auf der Erde. Aber hier geht es um ein Buch, was es im Himmel gibt. Und dass dieses Buch im Himmel ist, das zeigt uns zunächst mal, dass dieses Buch einen ganz besonderen Blickwinkel einnimmt. Das, was in diesem Buch geschrieben ist, wird aus der Sicht des Autors vom Himmel her beschrieben. Ja? Und das ist eine viel, viel weitere Sicht, als wenn wir ein Buch lesen hier auf der Erde, weil alle Bücher, die auf dieser Erde geschrieben werden, sie haben eben einen irdischen Blickwinkel. Aber hier gibt es einen Blickwinkel, der über die Erde hinausgeht. Nun, der Verfasser dieses Buches ist offensichtlich Gott, denn Gott hält das Buch in seiner Hand. Und das finde ich bemerkenswert, weil der Schöpfer und Herrscher des Universums offensichtlich etwas offenbaren will. Und das ist schon interessant, dass Gott sich mit Vorliebe schriftlich offenbart. Ja, Gott hat uns zum Beispiel ein ganzes Buch gegeben, die Bibel, in dem er sich offenbart. Also das ist offensichtlich eine ganz wesentliche Offenbarungsmethode heute, wie Gott uns seinen Willen zu verstehen gibt. Und da fragt man sich schon, ja, warum nehmen wir Menschen nicht wirklich verstärkt diesen himmlischen Blickwinkel an und schauen, was Gott aus seiner himmlischen Perspektive uns Menschen zu sagen hat. Denn Gott redet zu uns. Nun, das Buch ist in der rechten Hand Gottes. Im Alten Testament wird die rechte Hand Gottes oft erwähnt, so im Zusammenhang mit Gottes Machttaten. Dass Gott seine Macht, seine Kraft, seine Autorität zeigt. Und es macht deutlich, in diesem Buch geht es in irgendeiner Form offensichtlich auch um Gottes machtvolles Handeln. Und dieses machtvolle Handeln muss etwas zu tun haben mit dem, was der Herr dem Johannes in Kapitel 4, Vers 1 sagt. Wir haben eben gelesen, komm hier herauf. Und dann sagt er zu ihm, ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das Buch muss also irgendwie mit Ereignissen zusammenhängen, die Johannes bald sehen darf und die nach dem geschehen, was er bis dahin hat erleben und aufschreiben dürfen. Und es hängt irgendwie auch mit dem zentralen Thema der Offenbarung zusammen. Das zentrale Thema der Offenbarung ist, Jesus Christus kommt wieder. Deswegen habe ich eben auch Kapitel 1, Vers 7 mitgelesen. Ja? Es geht darum, dass der Herr wiederkommt. Und das Buch enthält irgendwie offensichtlich Ereignisse, die mit dem Wiederkommen Jesu in Verbindung stehen. Und ich denke, von daher ist es wichtig, dass wir uns auch mit diesem Text und auch gerade mit dem Buch der Offenbarung beschäftigen. Nun, das Buch, wir lesen einige weitere interessante Informationen darüber. Es ist auf beiden Seiten beschrieben. Nun darf man sich Bücher in der Antike nicht vorstellen, wie unsere Bücher heute so schön gebunden. Meine Bibel, die ging vor kurzem irgendwie hinten auseinander, da habe ich die mit Uhu wieder zusammengeklebt. Ja. Jetzt hält die wieder. Aber Bücher damals waren ja ganz anders. Bücher damals, das waren im Grunde große Schriftrollen. Man hat wie so eine Art Blätter genommen aus Papyrus oder aus Pergament, hat die vollgeschrieben und hat die dann aneinander geklebt. Ein Blatt an das nächste. Sodass da eine ganz lange Leinwand quasi raus entstand. Und dann hat man die rechts und links auf so Stäbe gedreht und dann war das Buch im Grunde so eine Rolle. Denn wenn du gelesen hast, hast du auf der einen Seite aufgedreht und auf der anderen Seite zugedreht. Das war die damalige Form von Büchern und solche Schriften, die konnten durchaus eine richtige Größe bekommen. Ja, die waren durchaus 6 bis 10 Meter lang, wenn man die ausgerollt hat. Und es war damals relativ selten, dass man diese Bücher von beiden Seiten beschrieben hat. Meistens schrieb man nur auf einer Seite und auf die Rückseite kam dann zum Beispiel der Adressat, an den sich diese Schrift richtete. Hier haben wir ein Buch, das von beiden Seiten beschrieben ist. ja, innen und auf der Rückseite beschrieben. Und das zeigt uns, dass Gott eine sehr umfangreiche Botschaft zu sagen hat, zu der auch nichts hinzuzufügen ist. Da war offensichtlich kein Platz mehr, noch mehr in diese Buchrolle reinzuschreiben. Etwas weiteres, was sehr interessant ist, ist, dass dieses Buch mit 7 Siegeln versiegelt war. Das hat man damals so gemacht, dass man so Wachs auf ein Schriftstück drauf geträufelt hat, also heiß gemacht hat, mit einer Kerze, mit Feuer drauf geträufelt hat, und dann hat man so einen Stempel hineingedrückt. Und dann war das Schriftstück, sagen wir mal, wenn es ein Brief war, der war dann quasi verschlossen dadurch. Und man konnte anhand des nicht aufgebrochenen Wachsstempels sehen, dieses Schriftstück ist noch unversehrt. Auf der anderen Seite war es so, man konnte das dann auch nicht lesen. Das, was in dem Schriftstück stand, das war ein Geheimnis. Und so ist auch das, was in diesem Buch im Himmel steht, ein Geheimnis. Was da tatsächlich drin ist, das wissen wir im Grunde bis heute nicht, also zumindest nicht den Text. Es sei denn, da hätte was drin gestanden, was dann in der Offenbarung später auch niedergeschrieben ist. Aber das wissen wir nicht genau. Aber so ein Buch, das ein Geheimnis ist, das weckt schon irgendwie Neugierde. Nun, diese Versiegelung war auch gleichzeitig ein Kennzeichen für den Absender. Und man hat es häufig bei so quasi notariellen Beurkundungen gemacht. Wenn man also Rechtsdokumente aufgesetzt hat, dann hat man sie versiegelt. Und 7 Siegel waren üblich, wenn man bei den Römern ein Testament beurkundet hat. Da hat man 7 Siegel genommen. Und in einem Testament, da geht es ja immer um den letzten Willen, den jemand bekundet. Er sagt, dies ist mein letzter Wille, wenn ich versterbe, soll mit meinem Vermögen das und das geschehen. Und das ist schon interessant, weil Gott hier offensichtlich in diesem Buch seinen letzten Willen enthalten hat. Seinen letzten Willen für diese Erde. Und das ist schon ein geheimnisvolles Buch. Und wir schauen uns mal an, was weiter mit diesem Buch geschieht. Es kommt nämlich jetzt, und das ist dann der zweite Punkt, zu einer entscheidenden Frage. Im Himmel tritt ein Engel auf, und dieser Engel ruft mit lauter Stimme, und zwar ruft er eine Frage quasi, man hat so den Eindruck, durch den Himmel, durch das ganze Weltall hindurch, er fragt, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen, aufzubrechen? Wer ist würdig? Es geht also um die Frage nach der Würde. Ja, was ist Würde oder was bedeutet die Frage nach der Würde? Ich glaube, da kann man durchaus verschiedene Aspekte zu sehen. Zunächst mal bedeutet die Frage einfach erstmal, wer ist berechtigt? Ja, wer darf dieses Schriftstück öffnen? Ein versiegeltes Schriftstück darf ja eben nicht jeder öffnen, sondern nur derjenige, der berechtigt ist. Es ist aber noch mehr. Bei Würde geht es oft auch so um Ehre, ja, oder um ein Amt. Wir gebrauchen zum Beispiel den Begriff der Würde, wenn wir vom Bundespräsidenten sprechen. Ja. Da sprechen wir von der Würde des Amtes des Bundespräsidenten. Würde hat also was mit Ehre zu tun, mit Ansehen, vielleicht mit einem hohen Rang, den jemand hat. Und Würde kann auch damit zu tun haben, mit dem Verdienst. Ja, wer verdient es, dass er dieses Buch öffnen kann? Also das sind so 3 Aspekte, die mit Würde in Verbindung stehen. Wer ist berechtigt? Wer hat die Amtswürde dafür? Wer verdient es, das Vorrecht zu bekommen, dieses Buch zu öffnen? Und dass man für das Öffnen dieses Buches eine besondere Würde braucht, das zeigt, dass es bei diesem Buch um mehr geht, als nur einfach den Inhalt lesen zu dürfen. Es geht um mehr. Und ich mache mal so einen kleinen Vorgriff. Wenn man in das 6. Kapitel dann hineinschaut, dann sieht man, da ist jemand, der die Siegel tatsächlich aufbricht. Und jedes Mal, wenn ein Siegel aufgebrochen wird im Himmel, dann führt das zu Ereignissen auf der Erde. Und zwar zu ganz heftigen Ereignissen. Da geschieht ein Erdbeben, oder geschehen Erdbeben, da kommt es zu Kriegen, da kommt es zu Hungersnöten, da treten so 4 farbige Reiter auf. Also irgendwie geschehen da bemerkenswerte Ereignisse auf der Erde. Und wir können jetzt schon sagen, das Aufbrechen der Siegel, es führt dazu, dass die Dinge beginnen, die dem Johannes angekündigt werden, nämlich komm herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das beginnt da. Worum geht es also bei dem Aufbrechen der Siegel des Buches? Es geht letztlich darum, wem übergibt Gott die Verantwortung dafür, sein endzeitliches Handeln mit uns Menschen auszulösen? Ja, wer bekommt diese Verantwortung? Und wer bekommt auch die Autorität dazu? Ja? Wer bekommt die Autorität, in das Geschehen auf der Erde einzugreifen und Gottes Heilsgeschichte zu vollenden? Darum geht es letztlich. Also wir sehen, das Öffnen des Buches wird mit einer enormen Tragweite verbunden sein. Das Öffnen des Buches wird mit großer Macht verbunden sein. Und die entscheidende Frage ist, wer besitzt diese Würde? Ich komme zum dritten Punkt, die vergebliche Suche. Jetzt beginnt nämlich im Himmel eine Suche. Das lesen wir in Vers 3 und Vers 4. Und man sucht denjenigen, der diese Würde hat. Und was ist das Ergebnis? Niemand. Man findet keinen. Ja, man findet niemand im Himmel, das heißt kein Engel. Und die Engel sind ja schon hohe Wesen irgendwie in Gottes Handeln. Ja. Kein Engel hat die Würde, dieses Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Noch nicht mal Gabriel oder Michael, ja, die uns von Namen her als sehr hohe Engel bekannt sind. Man sucht auf der Erde. Auch dort findet man niemand. Ja, niemand in den Himmeln, auch nicht auf der Erde. Also keiner der lebenden Menschen wird gefunden. Ich meine, da muss ich sagen, da bin ich auch froh drüber. Das würde mich schon beunruhigen, wenn ich wüsste, Herr Putin wird das Buch in die Hand bekommen und dürfte die Siegel aufbrechen. Oder Herr Xi oder Herr Kim. Da dürfen wir, glaube ich, dankbar dafür sein, dass die das Buch nicht bekommen. Und dann wird sogar unter der Erde gesucht. Ich verstehe das so, auch von den Verstorbenen ist keiner, der diese Würde hat. Keiner der großen Politiker oder Heerführer dieser Welt, ja kein Napoleon, kein Abraham Lincoln, auch keiner der Großen aus der Kirchengeschichte, nicht der Kirchenvater Augustinus, nicht Martin Luther, nicht John Wesley, Spurgeon, noch nicht mal John Nelson Darby. Also es wird keiner gefunden. Und das ist für Johannes total belastend. Und wir lesen hier in Vers 4, ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Das belastet Johannes total. Und das ist auch, ja, das ist zum Weinen, ja, wenn Gottes Zukunftsabsichten verborgen bleiben. Weil wenn Gott uns seine Zukunftsabsichten offenbart, dann bringt uns das Trost und Hoffnung für ein Leben in bewegten Zeiten. Aber wenn Gottes Pläne, die er für die Zukunft hat, vor unseren Augen verborgen bleiben, ja, dann fehlt uns genau das, was wir eigentlich brauchen in bewegten Zeiten. Dann wissen wir nicht, was kommen wird. Dann wissen wir nicht, wie es weitergeht. Stellt euch das vor, wir hätten in einer Zeit wie heute keine Perspektive über die Zukunft. Das wäre zum Weinen. Und es wäre auch zum Weinen, weil Gottes Heilsplan dann unerfüllt bliebe. Wenn niemand für würdig befunden wird, dieses Buch in die Hand zu nehmen und die Siegel zu öffnen, dann kommt Gottes Heilsgeschichte nicht zum Ziel. Dann wird Gottes Heilsgeschichte mit dieser Erde nicht vollendet. Und stellt euch mal vor, was das bedeutet für die Erlösten auf der Erde, die in großem Leid, in Verfolgung sind. Dann gibt es keinen, der sie erlöst von ihrem Leiden. Gibt es denn wirklich niemand? Gibt es niemand, der Gottlosigkeit auf dieser Erde ein Ende setzen wird? Gibt es niemand, der die Gläubigen von ihrem Leid erlöst? Und es hat für uns und für diese Welt eine ganz entscheidende Bedeutung, ob es jemanden gibt, der dieses Buch wirklich nehmen kann und seine Siegel aufbrechen kann. Weil wenn es den nicht gibt, ja, dann geht unsere Welt wirklich einem ungewissen Schicksal entgegen. Dann ist unsere Welt irgendwie dem Zufall überlassen. Und dann kann es sein, dass die Atommächte irgendwann doch ihre Atomwaffen gegeneinander richten und diese Welt in einem riesen Atomkrieg zerstört wird. Und jetzt, und das ist das Vierte, gibt es eine ganz frohe Botschaft. Vers 5. Da ist nämlich einer der Ältesten im Himmel und er tröstet den Johannes. Er sagt zu dem Johannes, weine nicht. Weine nicht. Es gibt einen, der würdig ist. Ja? Es wird einer da sein, der die Zukunft offenbart und der durch das Öffnen der Siegel an diesem Buch Gottes Heilsgeschichte zum Ziel bringt. Und sieht man, das muss für die Christen damals unter Domitian unheimlich tröstlich gewesen sein. Als sie das dann gelesen haben oder gehört haben, die Offenbarung wurde wahrscheinlich vorgelesen in den Gemeinden, als sie dann gehört haben, es gibt einen, der würdig ist. Weil wenn es einen gibt, der würdig ist, dann bedeutet das für die leidenden Christen Erlösung. Und wer ist das? Der Älteste sagt, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Löwe war in der Antike häufig ein Bild für einen König und für seine Kraft. Das kennt man heute zum Beispiel übrigens auch aus den Narnia-Chroniken. Da ist der König Aslan oder der Löwe Aslan steht dort auch für den König, für den Herrscher. Und der Löwe aus Juda ist eine Anknüpfung an das Alte Testament, an eine alttestamentliche Vorhersage auf den Messias, nämlich aus 1. Mose Kapitel 49. 1. Mose 49, Vers 8 bis 10. Ich lese uns das mal vor. Das ist etwas, was der alte Vater Jakob kurz vor seinem Tod zu seinen Söhnen sagt. Er spricht einen Segen über seine Söhne aus und dieser Segen beinhaltet Zukunftsgeschichte der 12 Stämme. Und er sagt hier auch etwas über Juda und seine Nachkommen. Also Vers 8. Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Das war dieser Segensspruch, diese messianische Vorhersage, die Jakob damals aussprechen durfte. Und als die Christen dort in den Gemeinden in Kleinasien das gehört haben, der Löwe aus dem Stamm Juda, da wussten die ganz genau, wer das ist. Da wussten die genau, das ist Jesus Christus. Das ist der, in dem sich diese Verheißung über den Löwen aus Juda erfüllt. Und der nächste Vergleich bestärkt das. Der Älteste sagt nämlich, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und jetzt sagt er, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Die Wurzel Davids, auch das ist ein Anklang an Aussagen des Alten Testamentes, nämlich aus dem Propheten Jesaja. Und da müssen wir mal Jesaja 11 aufschlagen. In Jesaja 11 lesen wir zunächst in Vers 1, und ein Spross wird hervorkommen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und dann Vers 10. Und an jedem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Also auch hier eine messianische Vorhersage auf den kommenden Herrscher. Jetzt ist es so, es gibt hier einen ganz kleinen und feinen Unterschied, den man sehen muss. Jesaja spricht von dem Messias als einem Spross aus der Wurzel Davids. Die Wurzel Davids war sein Vater Isai. Und wenn man das jetzt mal genau liest, dann wird hier über den Messias gesagt, er ist ein Spross, also ein Nachkömmling aus dem Stumpf Isais. Das heißt, der Messias, Jesus Christus, er ist ein Nachkomme Isais und Davids. Und das, was dem Johannes hier gesagt wird, ist umgekehrt, obwohl dieselben Worte gebraucht werden. Dem Johannes wird gesagt, dass der, der das Buch öffnen darf, die Wurzel Davids ist. Ja? Also in Jesaja ist Isai bzw. David die Wurzel und der Messias ist der Spross. Und hier ist es so, der Messias ist die Wurzel und David ist der Spross. Das heißt, im Grunde wird ihm gesagt, derjenige, der David ins Leben gerufen hat, der David geschaffen hat, der David das Königtum gegeben hat damals, der ist derjenige, der kommen wird und das Buch nehmen darf. Der Schöpfer Davids. Also im Grunde Gott selbst oder der Sohn Gottes. Und indem der Älteste hier auf den Löwen aus Juda hinweist und auf die Wurzel Davids, damit lenkt er die Blicke von Johannes und die Blicke der sieben Gemeinden und unsere Blicke auf wen? Auf Jesus Christus. Und er macht deutlich, er, Christus, und er alleine, er ist derjenige, der die Würde hat, das Buch zu nehmen. Und das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir in bewegten Zeiten auf unseren Herrn blicken. Ja, dass wir unseren Blick ganz fest auf ihn gerichtet haben und alles, auch was die Zukunft betrifft, von ihm erwarten. Weil er ist derjenige, der zum einen Gottes Zukunftspläne offenbart, aber er ist auch derjenige, der Gottes endzeitliches Handeln mit dieser Welt auslöst. Er ist derjenige, der die Autorität haben wird, in das Geschehen auf dieser Erde einzugreifen und Gottes Heilsgeschichte zu vollenden. Nun ist die große Frage noch, wodurch hat der Herr Jesus diese Würde erlangt? Und der Älteste sagt ihr zu dem Johannes, siehe, er hat überwunden. Er hat überwunden, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Das heißt, der Herr Jesus hat gesiegt. Ja, er muss irgendwo einen Sieg errungen haben, der ihm die Würde verliehen hat, dieses Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Und jetzt die große Frage, worin liegt der Sieg? Ja, das ist übrigens in der Vergangenheitsform geschrieben, es hat überwunden. Das heißt, es geht um ein Ereignis, das schon geschehen ist. Und damit kommen wir zum fünften Punkt, der große Auftritt. Weil jetzt sieht Johannes diesen Sieger. Er wird jetzt den sehen, der würdig ist. Und was denkt ihr, was Johannes erwartet hat, wer jetzt auftreten wird? Ich vermute, dass Johannes erwartet hat, jetzt wird ein großer Löwe auftreten. Jetzt wird der Löwe aus dem Stamm Juda auftreten. Aber was sieht Johannes? Er sieht ein Lamm. Er sieht nicht den großen Löwen, sondern er sieht ein Lamm. Das griechische Wort, was hier gebraucht wird, Arnion, das ist nicht das übliche Wort, was sonst für Lamm gebraucht wird, sondern das ist ein Wort, was für ein kleines Lämmchen gebraucht wird. Also, oder das Kleine des Lammes. Und der Gegensatz, der hier dem Johannes vor Augen gestellt wird, der könnte kaum größer sein. Auf der einen Seite ja der mächtige Löwe mit seinem zotteligen Bart, mit seiner Kraft, mit seiner Macht. Und auf der anderen Seite ein scheinbar hilfloses, ohnmächtiges, junges Lamm. Nun ist das Lamm natürlich ein sehr prominentes Thema in der Bibel. Und wir wissen, dass gerade im Alten Testament das Lamm eine ganz besondere Bedeutung hatte. Zum Beispiel schon beim Passamahl hat das Lamm eine ganz besondere Bedeutung. Aber auch später bei den Opfern, die Juden bringen mussten. Und im Neuen Testament wird uns deutlich gemacht, die Erfüllung all dieser Lämmer, dieser Opferlämmer aus dem Alten Testament, das ist Jesus Christus. Ja? Er ist das Lamm Gottes. Und genau so beschreibt es ja hier auch der Apostel Johannes. Der Apostel Johannes ist der einzige der Apostel, der diesen Ausruf von seinem Namensbruder, Johannes dem Täufer, aufgeschrieben hat. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und auch hier wissen die Christen in den sieben Gemeinden sofort, ja, wieder, es ist Christus. Aber jetzt als Lamm. Und wenn ihr euch mal die Offenbarung anschaut, dann ist es interessant, das Lamm ist die prominenteste Person in der Offenbarung. Ich habe das mal gezählt. Also wenn ich das richtig gezählt habe, wird das Lamm 28 Mal in der Offenbarung erwähnt. Es gibt kein anderes Buch in der Bibel, wo der Herr Jesus so oft als das Lamm beschrieben wird. Nun schauen wir uns mal an, wie Johannes das Lamm hier sieht. Zunächst mal, wo sieht er das Lamm? Der Standort des Lammes ist inmitten des Thrones, Vers 6, und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten. Das heißt, er sieht das Lamm im Zentrum des Himmels, ja, noch näher am Thron als diese anderen Wesen, die er vorher im Himmel gesehen hat. Er hat vier so merkwürdige Tiere gesehen, er hat 24 Älteste gesehen und wahrscheinlich ganz viele Engel. Aber es gibt einen, der ganz nah am Thron ist, nämlich das Lamm. Der Herr Jesus, er steht direkt an der göttlichen Schalt- und Machtzentrale. Und das Interessante ist auch, er kommt nicht zum Thron, ja, sondern er ist schon da. Also normalerweise wird man erwarten, jetzt bildet sich so ein Spalier im Himmel, ja, jetzt kommt der große Aufmarsch wie so eine Prozession und dann geht das Lamm durch den Himmel bis zum Thron. Geschieht aber nicht, sondern das Lamm ist schon am Thron. Warum? Weil der Herr Jesus seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzt. Deswegen ist das Lamm dort direkt am Thron. Na, als der Jesus in den Himmel gegangen ist, da hat Gott zu ihm gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und seitdem ist der Herr Jesus dort auf dem Thron. Einmal wird uns berichtet, dass er aufgestanden ist übrigens. Wisst ihr wann? Bei Stephanus, als Stephanus gesteinigt ist. Und jetzt steht er wieder. Na, ich sah das Lamm dort stehen. Das heißt, der Herr Jesus ist aufgestanden. Er ist vom Thron aufgestanden, um jetzt Gottes Heilsplan zu erfüllen. Ja, das steht jetzt an, dass Gottes Heilsgeschichte vollendet wird. Schauen wir uns mal an, wie das Lamm aussieht. Das sieht nicht wie ein übliches Lamm aus. Wie geschlachtet sieht Johannes es? Wie geschlachtet. Der Künstler hier auf diesem Bild, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, der hat es so gemalt, dass so eine Wunde, eine blutige Wunde am Hals ist. Und damit will er andeuten, dass das Lamm mit einem Messer quasi, dass da die Kehle, Luftröhre, Speiseröhre durchgeschnitten worden ist. Das geschlachtete Lamm. Und das weist uns natürlich sofort, wohin? Nach Golgatha. Weil am Kreuz von Golgatha, da war der Herr Jesus, das geschlachtete Lamm. Jesaja sagt es voraus im 53. Kapitel. Er wurde wie ein Lamm oder wie ein Schaf zur Schlachtung hingeführt. Etwas weiteres, was Johannes sieht. Er sieht, das Lamm hat 7 Hörner. Auch das ist ungewöhnlich. Ich habe noch nie ein Schaf gesehen mit 7 Hörnern. Also wenn, dann haben die, ich glaube, 2. Aber 7 habe ich noch nicht gesehen. Und Hörner sind im Alten Testament oft so ein Symbol für Stärke, für Kraft. Und es macht deutlich, dieses geschlachtete Lamm, so hilflos und wehrlos wie es scheint, es hat alle Macht. Ja, das spricht von dem Sieg des Lammes. Und dann wird gesagt, es hat 7 Augen. Auch etwas Merkwürdiges. Ich habe auch noch nie ein Schaf mit 7 Augen gesehen. Und da kommt hier eine Erklärung. Ich muss sagen, ich verstehe die Erklärung nicht ganz. Hier steht, das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Normalerweise kennen wir einen Geist Gottes, den Heiligen Geist. Also was das wirklich so genau bedeutet mit den 7 Augen, kann ich auch nicht so ganz genau sagen. Mit den 7 Geistern, manche Bibelausleger sehen das so, dass einfach hier der Heilige Geist in der Fülle seiner Eigenschaften beschrieben wird. Interessant ist aber, dass es hier heißt, ausgesandt über die ganze Erde. Das heißt, der Herr Jesus hat zusammen mit dem Heiligen Geist umfassendes Wissen über das, was auf der Erde geschieht. Ja, das entgeht ihm nicht. Auch das, was heute auf der Erde geschieht. Dem Herrn entgeht nicht die Gottlosigkeit der Menschen hier auf dieser Erde. Er sieht das ganz genau. Und ihm entgeht auch nicht das Leid seiner Gläubigen hier auf der Erde. Auch das weiß er ganz genau. Und dieses Bild des Lammes ist jetzt die Erklärung dafür, wann der Herr Jesus überwunden hat, wann er gesiegt hat, nämlich am Kreuz. Ja, durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha, dadurch hat er überwunden. Dadurch hat er sich das Recht erworben, das Buch zu nehmen, die Siegel zu öffnen und Gottes Heilsgeschichte zu vollenden. Und wir können in der Bibel sehen, dass der Herr am Kreuz einen mehrfachen Sieg errungen hat. Er hat gesiegt über die Sünde. Am Kreuz hat er unsere Sünde auf sich genommen und hat sie weggetragen. Ja? Wie dieses Bild von dem Ziegenbock am großen Versöhnungstag, der die Sünde weggetragen hat in die Wüste. Ja? Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann dürfen wir fest überzeugt sein, weil er es uns sagt, dass unsere Sünde, auch unsere Sünde, besiegt ist von ihm. Er hat sie weggenommen. Und deswegen hat die Sünde ihre Macht auch über unser Leben verloren. Nichts kann uns mehr trennen von Gott und von seiner Liebe. Die Bibel sagt uns, dass der Herr am Kreuz auch Satan besiegt hat. Im Hebräerbrief, das so gesagt, er hat durch den Tod, den besiegt, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Er hat dem Teufel die Macht genommen. Heute darf Satan noch zappeln. Ja, er ist noch nicht in Ketten gelegt, aber seine Macht ist ihm genommen. Und der Jesus hat durch seinen Tod auch den Tod besiegt. Er ist nämlich wieder auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten. Der Tod hätte nur einen Sünder halten können. Aber der Tod konnte keinen sündlosen Menschen halten. Und so ist der Herr Jesus zu ewigem Leben auferstanden. Und damit ist der Tod auch für uns besiegt. Ja, wir werden mit ihm ebenfalls zu ewigem Leben auferstehen. Also der Herr hat gesiegt am Kreuz von Golgatha. Und dadurch hat er sich die Würde erworben, dieses Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Und ich finde es schon irgendwie total bemerkenswert, ja, sein Sieg oder dass er sich diese Würde erworben hat, hängt nicht zusammen mit seiner Himmelfahrt, hängt nicht zusammen mit seiner gewaltigen, herrlichen Stellung, die er heute wieder im Himmel hat, sondern dass er sich diese Würde erworben hat, hängt zusammen mit seiner tiefsten Erniedrigung. Eine tiefere Erniedrigung war nicht möglich als diese Erniedrigung am Kreuz. Und die tiefste Erniedrigung führt zur höchsten Erhöhung. Und das wird im Grunde durch diese beiden Tierbilder zum Ausdruck gebracht, Löwe und Lamm. Ich habe hier so ein Bild, wo der Künstler versucht hat, beides darzustellen. Ja, Christus ist sowohl Löwe als auch Lamm. Als der Jesus zum ersten Mal gekommen ist, als er als Mensch auf diese Erde gekommen ist, da ist er als Lamm gekommen. Ja, er ist gekommen, um als Lamm zu sterben. Aber wenn er wiederkommt, dann wird er als Löwe kommen. Dann wird er als der auch sichtbare Sieger kommen, als der Herrscher, als der König. Ja, als Lamm ist Christus der Erlöser, als Löwe ist er der Herrscher. Und jetzt kommen wir zum sechsten Punkt, und das ist der Höhepunkt des ganzen Geschehens. Und das ist ein Vers, da lesen wir eigentlich sehr leicht drüber hinweg, auch wir lesen diese Stellen ja auch schon mal gerne so sonntags morgens bei der Mahlfeier, und über diesen Vers 7 lesen wir sehr schnell drüber hinweg. Aber es ist eigentlich der Höhepunkt des ganzen bisherigen Geschehens. Also das Lamm kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Das ist die feierliche Übergabe. Wenn ein Gemeindehaus gebaut wird, dann ist es manchmal so, da gibt es so eine feierliche Schlüsselübergabe. Ja? Da kommt der Architekt, ich weiß nicht, ob das hier bei euch auch so war, kommt der Architekt, hat manchmal so einen großen symbolischen Schlüssel und überreicht den einem der Gemeindeältesten. Und hier kommt es jetzt zu einer ganz feierlichen Handlung, ja, zu dem Höhepunkt des ganzen Geschehens, nämlich dass Gott jetzt das Buch an seinen Sohn übergibt. Und damit gibt Gott ganz offiziell die Antwort auf die Frage des Engels, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und Gott sagt, Jesus, mein Sohn, er ist würdig. Und indem Gott das Buch jetzt feierlich seinem Sohn übergibt, damit bevollmächtigt er seinen Sohn ganz offiziell jetzt die Heilsgeschichte zu vollenden. Und sieh mal, die Heilsgeschichte hat Gott schon in der vorweltlichen Ewigkeit geplant. Ja, Gottes Pläne für die Vollendung seiner Heilsgeschichte, die sind uralt. Und jetzt gibt er seinem Sohn die Vollmacht und sagt, jetzt führ du das Werk zu Ende. Ja, du hast es, ich will es mal so sagen, du hast es begonnen am Kreuz Du hast dir dort die Würde errungen und jetzt gebe ich dir das Buch und jetzt vollende meine Pläne für diese Welt. Und damit legt Gott das, was bald geschehen muss, ja, wie es dem Johannes gesagt worden ist, das legt er in die Hand seines Sohnes. Und der Herr Jesus wird jetzt vom Himmel her in die Geschehnisse auf dieser Welt eingreifen und er wird alles tun, was notwendig ist, um Gottes Heilsgeschichte zum Ziel zu bringen. Jetzt die Frage, was bedeutet das für uns? Ja, was bedeutet das für uns, dass Gott das Buch an seinen Sohn übergibt? Und ich möchte euch dazu ein paar Gedanken sagen. Es bedeutet, dass die Zukunft dieser Welt nicht in der Hand von mächtigen Staatsführern liegt. Wir meinen oft, dass die Geschichte dieser Welt von den Mächtigen dieser Welt geschrieben wird. Ja, von Trump und Biden und Putin und Xi und irgendwelchen anderen Herrschern dieser Welt. Aber tatsächlich ist es so, auch wenn man sich die Weltgeschichte anguckt, dass es immer wieder Momente gegeben hat, wo Gott lenkend eingegriffen hat. Es gibt ein ganz interessantes Buch, das heißt Geschichte und Gott von Axel Schweiger, ist vor ein paar Jahren in Dillenburg im Verlag erschienen und ich fand das total spannend. Also ich habe das sofort irgendwie gelesen, als das kam. Ich fand das so spannend. Es ist wie eine Art Geschichtsbuch, aber nicht wie ein normales Geschichtsbuch, das die Schüler in der Schule lesen, sondern es betrachtet die Geschichte aus der Sicht Gottes. Und man kann immer wieder sehen, und stellt Axel Schweiger in diesem Buch immer wieder heraus, wo Gott lenkend in die Geschichte eingegriffen hat. Und so wird der Herr Jesus das am Ende der Zeit tun. Ja? Auch wenn es manchmal den Eindruck hat, gerade wenn wir in unsere Zeit reingucken, als ob die Gottlosigkeit immer mehr überhand nimmt. Und als ob Satan die Weltherrschaft immer mehr an sich reißt. Und Satan wird das auch versuchen zu tun, je mehr die Geschichte dieser Welt dem Ende zukommt. Aber das Ende dieser Geschichte werden nicht die Regenten dieser Welt schreiben. Und das ist so gut, das zu wissen. Sondern Gott macht das Ende der Geschichte zur Chefsache, indem sein Sohn den Auftrag und die Vollmacht hat, die Menschheitsgeschichte zum Ziel zu bringen. Und das tut der Herr Jesus auch. Er bringt die Menschheitsgeschichte zum Ziel. Und vielleicht lest ihr dann einfach mal in den nächsten Tagen weiter, ab Offenbarung 6. Da wird es genau beschrieben, wie er die Weltgeschichte zum Ziel bringt. Die Zukunft dieser Welt ist in der Hand von Jesus Christus. Ja, unser Thema lautet, in bewegten Zeiten mutig Christ sein, weil wir den kennen, der die Zukunft der Welt in seiner Hand hat. Und wer die Zukunft der Welt in seiner Hand hat, das ist Christus. Und das gilt auch für dein und mein Leben. Ja, auch das hält er fest in seiner Hand. Und darauf können wir uns total fest verlassen. Ja, wir wissen nicht, wie bald die Ereignisse der Offenbarung in Erfüllung gehen, wie bald das beginnt, was ab Kapitel 6 beschrieben wird. Wir wissen auch nicht, wann der Tag ist, wann der Herr Jesus die Gläubigen entrückt. Ich hoffe bald, ich hoffe auch vor den Ereignissen von Kapitel 6. Wir wissen nicht, wie lange der Friede zumindest in unserem Teil von Europa noch bleibt. Wir wissen nicht, von welchen Umwälzungen unsere Welt noch betroffen sein wird, ob das politische Umwälzungen sind, ob das wirtschaftliche, ob das klimatische oder was auch immer für Umwälzungen sind. Ich weiß nicht, wenn du in deiner Ausbildung stehst, ob du deine Ausbildung noch abschließen kannst. Vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, wie lange du deinen Beruf ausüben kannst. Ich weiß nicht, wie lange wir hier auf dieser Erde noch ganz normal leben können. Aber eins weiß ich, nämlich dass die Zukunft dieser Welt und auch unsere persönliche Zukunft in der Hand unseres Herrn ist. Und das ist das Entscheidende, denn in der Hand unseres Herrn, da ist sie gut aufgehoben. Und ich glaube, dass die Gläubigen damals, als sie das gesehen haben, das Buch in der Hand des Sohnes Gottes, dass sie das echt getröstet haben muss, dass sie das gestärkt haben muss. Und das tröstet und stärkt uns heute. Ja? Wir wissen, unser Herr hat das Endzeitgeschehen in seiner Hand. Er wird Gottes Heilsgeschichte vollenden. Und das kann uns stärken für all die Fragen und Kämpfe unseres Lebens. Und der Herr wird die Geschichte, und zwar auch die ganz persönliche Geschichte unseres Lebens, in seine Hand nehmen. Und deswegen dürfen wir so froh sein darüber, dass Gott seinem Sohn dieses so besondere Buch gegeben hat. Und tatsächlich wird es dann auch so sein, dass der Herr Jesus am Ende ganz massiv in die Geschichte unseres Planeten eingreift. Und das endzeitliche Handeln unseres Herrn mit dieser Welt, das hat so zwei Komponenten oder zwei Seiten. Im Grunde ähnlich wie das geheimnisvolle Buch, das hat auch zwei Seiten. Genauso hat sein Handeln mit dieser Welt zwei Seiten. Und beide Seiten hat Gott seinen Sohn in die Hand gegeben. Und die eine Seite ist Gericht. Gott hat das Gericht über die Gottlosen in die Hand seines Sohnes gegeben. Und es beginnt damit, dass ab Kapitel 6 der Herr Jesus vom Himmel her Gerichte auslöst, die über diese Erde kommen. Und das sind zunächst diese 7 Siegelgerichte. Ja, er bricht ein Siegel nach dem anderen auf und es geschehen heftige Sachen auf der Erde. Das 7. Siegel selber ist kein eigentliches Gericht, sondern das 7. Siegel enthält im Grunde die nächsten 7 Gerichte, die sogenannten Posaunengerichte. Und wieder geschehen ganz heftige Dinge hier auf der Erde. Und die 7. Posaune ist wieder kein eigenes Gericht, sondern enthält wieder einen Zyklus von 7 Gerichten, nämlich den sogenannten Schalengerichten. Und es geschehen furchtbare Dinge hier auf der Erde. Erdbeben, Seuchen, Kriege, Hungersnöte und ein großer Teil der Menschheit stirbt. Wir können ableiten aus den Zahlen dort, dass mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung sterben wird in dieser Zeit. Und dann zeigt uns die Offenbarung am Ende in Offenbarung 21, dass es auch zu einem Endgericht kommen wird. Dass ein großer weißer Thron aufgerichtet wird und dass auf diesem Thron jemand sitzt. Und das ist wieder der Herr Jesus, weil Gott das Gericht in seine Hand gegeben hat. Ja. Und vor diesem Thron muss eines Tages jeder Mensch erscheinen. Und dann gibt es endgültige Gerechtigkeit. Ja. Dann gibt es auch gerechte Vergeltung für all das Böse, für all die Ungerechtigkeit, die auf dieser Welt geschehen ist, für all die Misshandlungen, für all die Korruption, für all das Furchtbare, was in den Kriegen im Moment auch geschieht. Und dann gibt es im Grunde nur zwei Seiten. Und es entscheidet sich danach, ob jemand wieder in einem Buch steht, was der Herr dann wahrscheinlich in seiner Hand hält, nämlich das Buch des Lebens. Und für die, die im Buch des Lebens stehen, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Es gibt für sie kein Gericht. Es gibt für sie Rettung. Und im Buch des Lebens steht jeder, der sein Leben ganz persönlich dem Herrn Jesus Christus anvertraut hat. Der an ihn glaubt, ja, der ihm seine Schuld bekannt hat, wie wir das am Sonntagnachmittag auch besprochen haben. Er steht im Buch des Lebens, er braucht keine Angst zu haben vor diesem Gericht. Aber da gibt es auch die anderen. Und ich vermute, dass die meisten Menschen, die vor diesem Thron stehen, nicht im Buch des Lebens eingetragen sind, weil zu diesem Zeitpunkt die im Unglauben Verstorbenen aus der ganzen Menschheitsgeschichte auferstehen werden. Und sie müssen dann vor diesem Thron stehen. Und dann wird das Urteil über sie gesprochen. Dein Name steht nicht im Buch des Lebens. Und das Schicksal ist ein furchtbares, was dort beschrieben wird. Feuersee. Oder die Bibel nennt es auch Hölle. Für immer getrennt von Gott. Und die Frage ist, die auch jeder von uns sich stellen sollte, wo werde ich dann stehen? Steht mein Name im Buch des Lebens? Und wenn dein Name noch nicht im Buch des Lebens steht, wenn du nicht sicher bist, dass dein Name in diesem Buch steht, dann komm zu Jesus Christus mit deiner Schuld. Bitte ihn um Vergebung. Ja? Liefer ihm dein Leben aus und nimm ihn wirklich im Glauben an. Dann darfst du ganz sicher wissen, dein Name steht im Buch des Lebens und du brauchst vor diesem Gericht nichts zu befürchten. Das ist die eine Facette. Ja? Der Herr wird zum Ziel kommen mit den gottlosen Menschen durch Gericht. Aber er hat auch die Erlösung der Gläubigen in seiner Hand. Und die Offenbarung beschreibt uns 3 Aspekte von Erlösung für gläubige Menschen. Und das eine ist eben, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Die ganze Offenbarung läuft irgendwie hinaus auf das 19. Kapitel. Und im 19. Kapitel, da wird der Jesus gezeigt als der große Sieger, der vom Himmel kommt und der alle Feinde besiegt. Und sofern dann noch Herr Putin, Herr Xi, Herr Kim und andere Machthaber dieser Welt leben und sich nicht bewusst bekehrt haben zu Jesus Christus, werden sie sich beugen müssen, dann vor diesem Sieger und ihre Niederlage eingestehen müssen. Dann beschreibt uns die Offenbarung, Kapitel 20, dass der Jesus 1000 Jahre regieren wird als König und dass alle Menschen sich ihm unterwerfen werden. Und das wird die gesegnetste Zeit nach der Zeit im Paradies sein, die es jemals für diese Erde geben wird. 1000 Jahre die Friedensherrschaft, die gute Herrschaft Jesu Christi. Und die, die an ihn glauben, die werden mit ihm regieren. Ja, wenn wir an ihn glauben, dann dürfen wir wissen, wir werden in diesem Reich mit ihm zusammen regieren. Und dann das Ende, Offenbarung 21, 22, da werden wir morgen Abend dann noch näher drüber sprechen. Da lesen wir, dass Gott eine ganz neue Welt schafft. Eine neue Erde, einen neuen Himmel. Und dort werden die Erlösten ihre Ewigkeit verbringen. Und wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann wird das deine Ewigkeit sein. Dann wird das dein ewiges Teil sein, in der ewigen Gemeinschaft mit Gott, in der ewigen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu leben. Das ist unser Ziel, auf das wir zugehen, auf das wir uns freuen dürfen. Und ich komme damit zum Schluss und stelle nochmal so diese Frage, wie können wir nun angemessen auf das reagieren? Ja, was ist unsere Antwort auf dieses Geschehen im Himmel und auf dieses Wissen, unser Herr hat die Zukunft in seiner Hand? Ich glaube, unsere Antwort ist, mit diesem Wissen können wir in bewegten Zeiten wirklich mutig Christ sein. Mit diesem Wissen können wir froh, trotz all der Turbulenzen, können wir froh in dieser Welt leben, weil wir wissen, unser Herr, er bestimmt über die Zukunft. Er bringt Gottes Weltgeschichte, Gottes Heilsgeschichte zur Vollendung. Und diesen Herrn dürfen wir kennen. Ja, mit diesem Herrn dürfen wir leben. Und mit diesem Herrn werden wir eine großartige Zukunft haben. Amen.